Tomaten auf der Fantasie.
Der Podcast mit dem Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Ich bin Sophie von Stockhausen, Autorin und Influencerin.
Und ich bin Carsten Otto, Organisationsberater und Psychodramatiker.
Folge 0: Carsten, Sophie und dieser Podcast. Hi Carsten.
Hallo Sophie.
Und wie geht's dir? Was bewegt dich heute?
So eine kleine Anekdote, die mir letztens wieder so passiert ist.
Erzähl.
War einkaufen, hatte Besuch von meiner Patentochter, liebe Grüße an der Stelle. Und wir sind mit dem Auto zum Einkaufen gefahren und haben halt klassisch, wie
das immer so. Moment, bist du gefahren?
Nein. Nein, ich darf nicht mehr, aber ich habe ein Auto. Dazu als so eine Parkkarte, wo man auf Behindertenparkplätzen parken kann. Und da sind wir halt dort zu dem Einkaufsladen gefahren und haben natürlich auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Und als wir dann ausstiegen, stand da so eine Person und guckte uns sehr skeptisch an und meinte dann bloß so: Sie wissen schon, dass das ein Behindertenparkplatz ist. da war ich dann erstmal kurz wieder am Stutzen und überlegen, hab so gedacht, okay, was sagst du denn jetzt? Und hab dann einfach mal nachgefragt, sagen Sie mal, welches Bild von behinderten Menschen haben Sie eigentlich im Kopf? Vielleicht sollten Sie daran mal arbeiten. Ja, und sie antwortete dann darauf, das ist egal, sie würde ja sehen, dass von uns niemand behindert ist.
Ja, nee, ist klar. Wunderbar. Ja, ist doch schon ein guter Einstieg hier in unser weites Themenspektrum, was wir aufmachen wollen in diesem Podcast.
Ja, dass Menschen Tomaten auf der Fantasie haben.
Ja, und diesen Blick, diesen besonderen Behindertenblick auf vor allem die Arbeitswelt und das, was uns so alltäglich bewegt, den wollen wir hier einfach mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
Genau. Für wen eigentlich?
Ja, für wen? Also grundsätzlich richtet sich das an Menschen, die zum Beispiel im Personalmanagement täglich tätig sind, die Personalentscheidungen fällen, die Gründer oder UnternehmerInnen sind, alle, die irgendwo verantwortlich dafür sind, dass es ein möglichst diverses Arbeitsleben geben kann. Ne? Mhm. Oder was fällt dir da auch noch jemand ein?
Ja, nee, ich finde es schon ganz gut formuliert. Also Menschen, die Organisationen gestalten, die entscheiden können, wer mitarbeiten darf und wie Menschen mitarbeiten dürfen und dadurch halt auch einen Einfluss darauf haben, wie Inklusion in Unternehmen, Betrieben und so weiter halt einfach auch läuft.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, was wir beide merken, wenn wir so in Firmen reingehen und mit Menschen sprechen, die damit gerade erst beginnen, ist, dass ja die Berührungsängste da riesig sind. Ne? Also die Frage, die ich als erstes immer gestellt kriege, ist so, oh, aber wenn ich das Falsche sage und was sage ich denn und wie sage ich es denn jetzt richtig und wie spreche ich die Menschen an? Ja, das ist immer so, glaube ich, auch so dieser Grundtenor, der uns da beschäftigen wird viel, ne?
Ja, ich glaube, es sind immer Unsicherheiten, die mit Fragen einhergehen, wo man halt nicht immer weiß, darf ich die Frage jetzt eigentlich stellen, trete ich einer Person zu nahe? Ich würde es mal so formulieren, wie viel zeigt man in den meisten Fällen schon persönlich von den eigenen Befindlichkeiten, Verletzlichkeiten in einer beruflichen Rolle und wie notwendig ist es, für die Gruppe behinderter Menschen das zu tun.
Ja.
Absolut. Um überhaupt vernünftig partizipieren zu können. So stellt sich dann mal die Frage des Outings und Erklärens.
Ja, und auch, ich glaube, manchmal muss es ja gar nicht so immer direkt auf das Outing gehen, sondern mitunter kann man die Frage ja auch viel offener formulieren. was brauchst du, damit es funktioniert, oder wie können wir gemeinsam daran arbeiten, was können wir gemeinsam im Team schaffen, oder, also ich glaube, da werden ganz oft eben zu umständliche Wege genommen im Gehirn, die dann diese Befindlichkeiten schaffen, ne? Und die wir ja selber auch bei uns kennen, ne?
Ja, aber geht denn auch da nicht immer ein Outing voran? Weil wenn ich nicht sage, dass ich eine Beeinträchtigung, welcher Art auch immer, ob nun körperlich, also physisch, psychisch oder wie auch immer habe, dann mache ich ja auch keinen sozusagen Gesprächsraum auf.
Das stimmt wohl, ja. Also dieses Transparenz. Gefüge, nenne ich es jetzt mal, ist schon wichtig, ne? Also da ist auch ein Fakt, den ich aus eigener Erfahrung, mit dem ich sehr hin und her gehadert habe. Denn das ist wirklich etwas, wo, ja, du kannst ja niemanden zwingen, irgendwie sich zu outen oder transparent zu sein. Und manche Sachen sind einfach offensichtlicher als andere. Stichwort sichtbare und unsichtbare Behinderung.
Ja.
Ja, es ist eine schwierige Kiste. Ja, aber vielleicht tackeln wir das mal, indem wir dann in einer Sendung, die wir darüber machen, wirklich gucken, was sind denn die besten Herangehensweisen? Wie kann man sich so einem Konflikt, ist das ja dann vielleicht sogar, oder das ist ja deine Expertise, wie kann man sich dieser Herausforderung stellen, ne?
Naja, Konflikt, also ich fand den Spruch gerade von dir sehr spannend. Man kann niemanden zum Outing zwingen. Oder man sollte nicht. Nee, man sollte man definitiv nicht tun. Die Frage ist für mich immer eher die, wie schafft man zum Beispiel in einer Organisation eine Kultur, die genügend Vertrauen mit sich bringt, dass Leute ihre Verletzlichkeiten im Sinne von zum Beispiel einer Behinderung halt auch transparent machen. Ja, also ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt in der Zusammenarbeit, dass man sich halt auch, also man muss ja die Einladung haben, sich zeigen zu können.
Ja.
Ja, und auch darin in dem, wie man ist, auch in seiner Beeinträchtigung zum Beispiel oder ihrer, angenommen zu werden.
Absolut, ja. Und da ist natürlich auch eine Unterscheidung zwischen, arbeite ich schon mit der Person oder bin ich noch in einer Bewerbungssituation oder bin ich in der Situation, wo wir nur kurz aufeinandertreffen in einem Workshop oder in einer Beratungssituation und weiß eben gar nicht, sehe ich die überhaupt länger noch wieder? Wie weit will ich hier investieren, in Anführungszeichen?
Ja, und inwieweit habe ich vielleicht auch Angst, mich einer Stigmatisierung auszusetzen? Ja. Also ich glaube jetzt nochmal zurück auf meine Anfangsanekdote. Also wäre ich sozusagen sichtbar behindert gewesen, beziehungsweise hätte ich meine Behinderung explizit gekennzeichnet, wäre die Reaktion vielleicht auch eine andere gewesen.
Absolut. Also da kann ich dir ein Lied von singen, denn ich habe ja erst kürzlich damit angefangen, mit Langstock mich zu zeigen und die Reaktionen sind halt total unterschiedlich, ne? Also
okay. Ich glaube, es wäre mal so der richtige Zeitpunkt, mal zu schauen, wer wir eigentlich beide sind.
Richtig. Carsten, wer bist du denn eigentlich?
Ja,
Fangen wir doch mal so an. Du bist ja, wenn ich dem Internet und dem, was ich bislang von dir kenne, glauben kann, bist du ja richtiger Berliner, ne?
Ich bin gebürtiger Berliner, richtig. Sogar Ostberliner. Also so eine Art Migrationshintergrund als alter DDR-Bürger. Lebe halt mittlerweile seit über 40 Jahren in dieser Stadt.
Wow.
Genau, und durfte dann mit 20 mein Leben, ich formuliere es mal durchgängig positiv, wurde mein Leben noch durch eine hochgradige Sehbehinderung bereichert. Genau, mit der ich jetzt schon dann seit über 25 Jahren lebe. Genau.
Ja,
Wahnsinn. Bei dir war dein Behinderungsschicksal ein bisschen anders, oder?
Es liegt ein bisschen anders, genau. Ich bin auch erstmal gar nicht hier geboren, aber ich lebe jetzt auch schon über 25 Jahre in der Stadt. Komme aber eigentlich gebürtig aus Göttingen und dann mit einem kleinen Umweg über den Norden Westdeutschlands. Ja, aber bei mir war es so, dass ich tatsächlich erst so mit um die 30 die Diagnose bekommen habe und dann erst so mit Mitte 30 die ersten Einschränkungen. Und daher habe ich auch im Vergleich zu dir das ständige Neulernen von Dingen, weil sich auch meine Sehermächtigung oder mein Sehfeld sich ständig verändert. Also die Fähigkeit zu sehen nimmt stetig ab und demnach muss ich immer neu dazulernen oder mir Dinge wieder anders beibringen und so weiter.
Bei dir ist es so progressiv, sagt man, richtig?
Richtig.
Oder, ja, also zu Deutsch, bei dir verändert sich's.
Genau.
Das ist ja bei mir glücklicherweise nicht der Fall. Also natürlich wird irgendwann eine Altersfehlsichtigkeit oder nochmal eine Augenerkrankung, wird vielleicht nochmal dazukommen. Aber da habe ich den Vorteil dir gegenüber, dass es bei mir eine Verletzung durch einen Autounfall ist.
Ja, schön, dass du es als Vorteil siehst.
Naja, es ist ja schon ein Unterschied, zu wissen, dass man auf eine gewisse Stabilität der Wahrnehmung des Sehens vertrauen kann.
Stimmt, ja, absolut.
Also, und dein Weg ist ja eher da vorgezeichnet,
ja.
Oder?
Ja? Ja, und auch, ja, trotzdem ja, also für mich noch nicht so richtig greifbar, ne? Ich finde immer jeder Schritt, den neuen Schritt, den man dann geht, der ist schon auch immer eine kleine Überraschung.
Mhm.
Ja. Aber dann sag mal, hast du sozusagen auch deine Schulzeit war dann eben noch als vollsehendes, sag ich jetzt mal, Mitglied oder Mitschüler und dann später hast du deine Ausbildung aber schon mit dieser Herausforderung gemeistert und hast studiert.
Na, bei mir war es so, bis 20 gehörte ich zur sozusagen Abled Community, also Menschen ohne Behinderung und habe dadurch halt ganz klassisch meinen Schulweg gemacht mit Grundschule, dann irgendwann Abitur und dann Zivildienst, den auch noch halt sehend. Und direkt danach erwischte mich dann halt der Autounfall, sodass ich dann wirklich von einem Tag auf den anderen mit 20 dann von 120, 140% Sehvermögen auf unter 2,5 gefallen bin.
Ja.
Dann erst sozusagen den akademischen Weg beschritten habe. Also ich habe danach dann im ersten Schritt Wirtschaftsrecht studiert, nachdem ich mich so ein bisschen erholt habe von diesem, oh, ich kann jetzt nichts mehr sehen oder nur noch ganz wenig. Habe dann über das Wirtschaftsrechtsstudium so meine Bildungs- und Lebensalltagsrehabilitation vollzogen. Und
Und würdest du sagen, dass das immer schon mitschwang, dass du bist ja heute eben in der Organisationsentwicklung von Firmen, berätst Firmen, eben als systemische Coach, aber eben auch, um die Organisation der Firmen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn die eine Krise haben oder wenn Konflikte sich ergeben, wenn Umstrukturierungen anstehen und dann eben auch natürlich in diesem ganzen Diversity- und Disability-Kontext. War das immer schon, schwang das immer schon mit oder hat sich das mit der Zeit mehr entwickelt bei dir?
Na, spannenderweise schon vor Eintritt meiner Behinderung oder bevor ich die erworben habe, hatte ich immer schon großes Interesse. Also ich kann mich entsinnen, meine Mutter arbeitete damals als Leitung in einer Integrationskita, also Kindertagesstätte nannte sich das damals und da war ich schon öfter und kann mich so an Szenen erinnern, dass ich da gerade insbesondere auch mit den Kindern mit Behinderungen gerne mal auch gespielt habe und so. Schon daher gab es da so ein Interesse, spannenderweise. Danach natürlich aus eigener Betroffenheit heraus oder und durch die eigene Behinderung wird man ja stetig weiter sensibilisiert. Ja, absolut. Und fängt an, das schleicht sich halt in die eigene Matrix, ins eigene Denken. Und wenn man Dinge eh ein bisschen anders tun muss, als zum Beispiel jetzt in unserem Fall halt sehende Menschen, ja, passen sich die Arbeitsweisen da auch an.
Total, ja.
Ja, und aus dem Grunde, wenn du so möchtest, bin ganz normal wirtschaftsjuristisch ausgebildet, habe danach noch eine Ausbildung zum systemischen Organisationsberater gemacht. Jetzt gerade stecke ich in meiner therapeutischen Ausbildung zum Psychodramaleiter. Mhm. Ist auch so ein Tool, was du für OE und Coaching und so weiter sehr gut anwenden kannst. Habe halt gemerkt, dass ich in meiner Arbeit meine Bedürfnisse mitdenken muss und habe dann irgendwann festgestellt, ey, stopp mal, denk doch auch mal die Bedürfnisse von anderen Menschen mit in ihrer Diversität mit, ja. Und jetzt nicht nur bezogen auf das Thema Behinderung, sondern auch dieser ganze Diversity-Kontext, also angefangen von so wirklich augenscheinlichen Merkmalen wie Ethnizität, Alter, Geschlecht und so weiter und so fort, sichtbare, unsichtbare Behinderung, bis hin zum Thema, wie lernen Menschen eigentlich?
Ja, und auch, dass eben diese Vielfalt, wenn sie sich dann tatsächlich mal mehr abbilden würde im Arbeitskontext zum Beispiel oder auch im kulturellen oder privaten, dass man da eben tatsächlich wirklich tolle zusätzliche Lerneffekte herstellen kann untereinander. Und das ist, glaube ich, ja auch für uns so ein Anliegen, ne, dass wir sagen, es ist, wir können alle nur bereichert davon profitieren, wenn wir es schaffen, eben da mehr Vielfalt herzustellen und die Probleme, die sich ergeben durch ein wenig diverses oder zu ein gleichstimmiges Arbeitsumfeld, sind eben immer dieselben, ne? Und am Ende sind die Lösungswege dahin dann auch ähnlich. Deshalb ist das, finde ich, ein ganz, ganz schöner und wichtiger Punkt, den du da auch noch erwähnst.
Ja, ja, klar. Also sag mal so, Diversität, da gibt es auch schöne Studien zu, ist jetzt kein zwangsläufiger Performance-Steigerer.
Nee.
Ja, es kommt halt immer darauf an, wie man es macht. Aber ich glaube, vor der Wahl stehen wir gar nicht mehr. Also nee. es geht nicht mehr darum, ob wir Diversität zulassen, sondern eher, wie wir sauber damit umgehen. Guck dir den Arbeitsmarkt an. Also die ganze Diversitätsbewegung, möchte ich es mal nennen, die so in den letzten 10, 15 Jahren da so entstanden ist, die hat ja einen ganz klaren Hintergrund. Ja. Eine schrumpfende, alternde Gesellschaft und wir müssen möglichst vielen Menschen ermöglichen, an den Unternehmungen, an dieser Gesellschaft halt einfach produktiv, konstruktiv und auch wertschätzend teilzuhaben.
Ja, total.
Ja, also.
Ich fand es auch einen interessanten Punkt, weil das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns ähnlich sind. Also, dass ich auch jetzt nicht ohne Berührungspunkte aufgewachsen bin, mit einem Vater, der auch eine Behinderung hatte, aber nichtsdestotrotz dann erst in der Aufarbeitung meiner eigenen Erkrankung festgestellt habe, dass ich doch auch selber noch wahnsinnig internalisierte Vorbehalte und komische Bilder von Stigma bis über Scham in mir hatte. Und ich finde das sehr spannend zu beobachten, dass eigentlich, wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, haben sie was gegen Behinderte, würde halt niemand sagen oder die wenigsten würden sagen nein. Aber wenn du dann weiterhin fragen und gucken würdest, sagen ja, wie viel arbeiten bei dir zu Hause oder in deinem Arbeitsumfeld oder wie viel wohnen bei dir in deinem Kiez, dann sieht es eben schon wieder ganz anders aus, ne?
Ja, das ist auch das Spannende. Also guck mal, wer von meinen Nachbarn, also bei mir ist das halt, ich kann es sehr gut kompensieren, man sieht es mir nicht an. Wenn man hier mal bei mir durch die Straße läuft und fragt, kennen Sie den Typen? Ja, wissen Sie, dass der? Nein.
Genau.
Sieht man einem ja nicht an. Und das ist auch meine Erfahrung mit Organisationen im Arbeitskontext. Die Organisationen wissen gar nicht, wie viele Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung zum Beispiel bei ihnen arbeiten.
Ja.
Ja, also das ist so, merke ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme, das sind so Zeit, ja, also neben der Bühne sozusagen so im, ja, und hallo Herr Otto, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich habe auch eine Behinderung.
Ja, geflüstert.
Ja,
ja.
Weiß das Ihr Umfeld hier? Nein, nein. Mhm. Ja, also, und das ist ein Kulturthema.
Ja, und das sagt ja auch schon alles. Ne?
Genau, also aber da war es gerade noch ein sehr, sehr spannender Punkt gewesen, Sophie. Da muss ich einhaken, weil du gerade meintest, du hattest Stereotypen im Kopf. Mhm. Hast du die nicht mehr?
Doch, wahrscheinlich habe ich sie immer noch. Da hast du mich voll erwischt.
Weil ansonsten hätte ich gesagt, wir müssen mal dringend arbeiten.
Ja, ja. Also, nein, also natürlich habe ich die auch immer noch.
Und ich auch.
Die haben wir alle. Und ja, aber die, also ich, der Unterschied zu meinem Journey, sage ich jetzt mal, den ich in den letzten 15 Jahren durchgemacht habe, ist halt schon so frappierend, dass ich mir immer jetzt schon denke, so wow, hast echt einiges dazugelernt und durftest andere Dinge echt ablegen.
Ja.
Ja.
Aber da nochmal, bevor ich gerne noch was mehr über dich erfahren würde, nochmal so der Link, wir hatten ja am Anfang gesagt, oftmals ist es ein Thema auch von einer gewissen Ängstlichkeit in Kontakt zu kommen. Ja. Nach meiner Meinung ist, man kriegt diese Stereotypen nicht aus dem Kopf. Mhm. Also man kann die bearbeiten, abschwächen, man kann drüber reden. Aber was man verändern kann, ist aus einer Ängstlichkeit eine Neugier zu machen.
Ja.
Und das ist so ein Ansatz, den ich gerne verfolge.
Mhm.
Ja, also
vor allem eine Neugier im Sinne von wirklich, also auch wieder einem Fächer, finde ich, der da ja aufgeht. Ne? Ich verwehre mich natürlich vor diesen absolut stereotypen Behindertenbildern, die wir dann sehr schnell produzieren, auch wenn du in eine Unternehmung reingehst und fragst, was sind denn jetzt hier die schlimmsten Hürden, dann kommen halt immer dieselben ersten Hürden, ne? Für eine rollstuhlgerechte, gerechtes Umfeld, Leitlinien vielleicht noch für Blinde. Aber es hört dann relativ schnell auf und von diesen Stereotypen auch mal wegzukommen und zu sagen, ja, aber wie unfassbar vielfältig sind denn eigentlich auch verschiedenste Behinderungen und können die Ausprägungen Symptome sein und da kann man einfach auch nicht jetzt mit so einem einfachen Toolset jetzt sagen, ja, so muss das jetzt rangehen oder so, ne?
Nee, das funktioniert halt nicht. Und ihr wisst, Beispiel jetzt diese Kennzeichnung oder nehmen wir nochmal den vom Anfang, diesen Parkplatz für Menschen mit Behinderung.
Mhm.
Ja, da ist ein Piktogramm von einem Rollstuhlfahrer, von einer rollstuhlfahrenden Person drauf.
Genau.
Und natürlich assoziieren die Menschen und auch die Personen, die da sozusagen ihren Unmut über unser Parken auf diesem Parkplatz geäußert hat, die assoziieren das natürlich damit.
Klar. Und ja. Das fängt ja schon damit an, dass es eben, deshalb habe ich auch am Anfang diesen Witz gemacht, ob du gefahren bist. Nee, aber das natürlich, da gibt es ja auch Scherze drüber, ne? Kommt ja, man mit einem Porsche, parkt auf dem Behindertenparkplatz und alle wütenden Blicke schon auf sich und steigt aus und klappt einen Blindenstock aus. Das ist natürlich in dem Moment klar nicht zu machen. Aber ja, schon diese Annahme, dass du als sehbeeinträchtigte Person kein Auto haben darfst, in Anführungszeichen, oder warum du überhaupt ein Auto hast, so, ne?
Ja, ja,
also dass du das nicht fährst, ist ja auch
nochmal. Der Trick ist ja letztendlich der eigentlich. Der Blick hinter die Windschutzscheibe ist der wichtigste.
Ja.
Wenn ich sehe, okay, da parkt eine Person, die jetzt erstmal objektiv nicht auf den ersten Eindruck zu diesem Parkplatz zuordnen kann, dann gucke ich erstmal durch die Windschutzscheibe.
Mhm.
Und da liegt dann zumeist eine wunderschöne grau-blaue Karte, wo drauf steht Parkausweis. Klärt viel auf und verhindert manchmal vielleicht ein bisschen umständliche Situationen. Genau. Nee, aber jetzt mal zu dir. Erzähl doch mal, also Göttingen, Berlin, ist klar, Diagnose. Aber wie war denn so? Was hast denn du Wie war denn so, du hast auch nochmal Schule gemacht, nehme ich an,
Genau.
Abitur, erzähl mal.
Ja, ich habe auch als Abled Body normal Abitur gemacht in Norddeutschland, in der Nähe von Bad Segeberg. Dann gleich zum Studium nach Berlin. Mich hat es hier sehr hingezogen und ich bin hier auch dann einfach geblieben, weil ich es so schön fand und habe hier Kommunikationswissenschaften, PR und dann später E-Business studiert. Dann auch die ersten, schon parallel zum Studium, immer die ersten Berufserfahrungen gesammelt in unterschiedlichsten Startups, teilweise ein bisschen in Journalismus reingeschnuppert, dann bei Universal Music, bei der Modemesse Bread and Butter, wer die vielleicht noch kennt, für Leute, die schon etwas länger in Berlin sind. Genau, und da habe ich eben unterschiedlichste Unternehmungen kennenlernen dürfen. Wirklich auch sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt in diesem Organisationskontext. Und da kann ich dir zumindest sagen, dass ich relativ wenig Einblick hatte in, ja, wie einfach Teilhabe funktionieren könnte, was das Thema angeht. Behinderung bei der Arbeit war bei uns wirklich so gut wie nicht präsent.
Gut, wenn ich Startup-Szene höre, das verknüpfe ich immer so mit auch jung und abled. Ist wahrscheinlich auch nur ein Klischee, aber da hat er so diesen, geht er so mit dem Image einher. Jung,
Ja.
dynamisch, gesund.
Wobei ich da, also vielleicht hat das auch was mit der Zeit zu tun, aber die längste Zeit war ich ja nun über 9 Jahre bei der Bread and Butter und da habe ich ja auch durch mein internalisiertes Stigma es nicht übers Herz gebracht, außer kurz vor der Kündigung zu sagen, dass ich eben eine Sehbeeinträchtigung habe. Ich habe immer nur davon gesprochen, dass ich nicht gut gucken kann.
Konntest du es bis dahin so gut kompensieren,
Ja,
ja?
ich habe wirklich kompensiert, bis der Arzt kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und meine Erfahrungen dann im Startup waren eher so, dass das Generelle, und da kommen wir auch wieder ein bisschen zu dem, was wir eben schon besprochen haben, dass die generellen Demografie der Mitarbeitenden, die war schon so divers, also mit Leuten aus wirklich der ganzen Welt, die bei uns gearbeitet haben. Und klar, die Altersgrenze war jünger, sicherlich. Also ich gehörte dann schon zu den etwas älteren Mitarbeitenden dort. Aber die Toleranz oder meine gefühlte Toleranz war wesentlich größer. Ich habe mich viel eher getraut, Dinge anzusprechen, zu sagen und dann auch positive Erfahrungen gemacht, was dann so eine Transparenz dann auch bewirken kann.
Okay.
Und da habe ich eher, vielleicht war das auch so, weil es so ein Tech-Ding war, ne? Haben die sofort auch gesagt, ja, aber da kann ich dir ja hier sowas einrichten oder toll, was du da für eine Hardware hast als Hilfsmittel. Da war ich erstaunt, dass dort eigentlich die Akzeptanz und auch dieses, ja, kriegen wir irgendwie hin? Wissen wir noch nicht wie, aber machen wir. Die lernen halt Disruption schon. Das steht ja im Arbeitsvertrag drin. So eine Sicherheit gibt es nicht. Während eben ich in großen Unternehmen war es immer nur, ja, müssen wir mit dem Behindertenbeauftragten sprechen und mal gucken, was die Frauenbeauftragte sagt. Und wenn dann die Gleichstellungsbeauftragte auch noch, bitte, dann können wir vielleicht noch mal reden. Und bis dahin sind dann aber schon 3 Jahre ins Land gezogen, so ungefähr.
Ja, so Formalstrukturen, ne?
Na? Also das war für mich damals, das mag sich inzwischen auch ändern, aber
Aber
waren so.
die Firma war wahrscheinlich dann noch kleiner, oder? Die
Kleiner,
Tech-Firma? Ja,
genau, kleiner.
genau. Ja, weil es halt oftmals dieses, je größer so eine Organisation wird, desto differenzierter werden auch immer die Positionen.
Ja.
Und desto klarer werden dann auch die formalen Prozesse. Und
Ja.
dann muss das alles seinen Gang gehen. Ja,
Absolut, ja.
ist schwierig. Ist schwierig, ja, auch da gerade an die Entscheider ranzukommen. Ja? Also diese Flexibilität, die du beschreibst. Ich glaube, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, das deckt sich auch mit den Beschäftigungsstatistiken von Menschen mit Behinderung.
Ja, genau. Und ich habe auch jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich mit anderen Betroffenen gesprochen habe, dass das hat sich für mich dann ja auch nach einer 2-jährigen langen Bewerbungsphase, die eben nicht erfolgreich verlief, habe ich
Die
dann,
hatte ich auch.
ja, da habe ich dann einfach entschieden, nee, dann mache ich mich halt selbstständig und mache es halt anders, ne? Und versuche es halt selber und habe gegen alle Widerstände wirklich auch einen kompletten Wechsel, ne? Hin zur Textarbeit, hin zum Schreiben. Ja, und weg von diesem Produktmanagement, stressigen Messe und so weiter. Das war einfach, ja.
Kann ich verstehen, da haben wir auch wieder so eine kleine Parallele. Ich habe nach meinem Studium dann im IT-Projektmanagement gearbeitet, mal 2 Jahre. Und da war es auch so, so die Integration, gerade die technische Integration, ja, im Sinne von assistiver Technologie in über den Datenschutz und die IT-Befindlichkeiten hinweg war der Organisation auch so gut wie kaum möglich. Also er musste dann zum Drucken 4 Etagen hoch und runter fahren.
Ja, wunderbar.
Crazy, ja. Mhm. Und da war auch so, das war super schwierig, so also Bedürfnisse zu adressieren, ja, aber da eine Veränderung reinzukriegen und ja, auch sozusagen, wie soll ich denn sagen, von Anfang an eine gute Sensibilisierung und Verständnis herzustellen.
Mhm.
Ja? Ja, also damit fängt es ja an, also man ist ja dann immer, also so meine Erfahrung, vielleicht deckt sich das bei dir auch, man ist ja oftmals auch so, wenn man als Erster oder Erste mit einer bestimmten Behinderung irgendwo hinkommt, ist man immer auch so gewisser Art und Weise Botschafter.
Ja.
Ja, man hat immer so ein, man ist eigentlich nicht nur für sich selber da, ja, sondern man hat irgendwie auch immer im Hinterkopf, okay, das tue ich jetzt hier gerade nicht nur für mich, ja. Sondern auch für hoffentlich für Leute, die nach mir mit einer ähnlichen Behinderung kommen oder mit einer anderen, ist ja egal, aber
richtig.
Man hat ja immer so einen Kulturentwicklungswunsch noch so mit drin. Und bei mir war es auch so, ich habe dann auch, nachdem dann mein Vertrag ausgelaufen ist, mich beworben, ja, es waren 2 sehr unbefriedigende Jahre und habe dann auch irgendwann für mich festgestellt, nee, stopp mal, ist mir zu viel Stress, mich in Organisationen abzuarbeiten. Also als Mitarbeitende, als Mitarbeiter, als Angestellter.
Ja.
Ja, diese, das war einfach so für mich, ich weiß nicht, ob du das teilst, ich habe halt einfach gemerkt, für mich ist das wirklich ein absolutes Performance-Hindernis.
Mhm.
Ja, also wenn ich geile Arbeit machen möchte, dann sind die Strukturen, die ich da in Organisationen vorgefunden habe, einfach nur für mich hinderlich.
Ja, absolut.
Und so in die wirkliche Kraft und in die wirkliche Leistung bin ich erst gekommen, als ich gesagt habe, okay, ich gestalte mir jetzt mal ein Arbeitsumfeld so, wie ich es persönlich für mich halt mag und wie durch meine Stärken unterstützt und meine Schwächen sozusagen wie soll ich sagen?
Mitträgt, ne?
Mitträgt, aber auch entwickelt.
Ja, und was du eben meintest, ist ja auch noch wirklich ein entscheidender Punkt. Du hast dann eben in dem Moment eine Vorbildfunktion, in dem, wie du das aufbaust. Oder das, da kennen wir ja noch ein paar andere Lebensläufe, einige davon werden wir vielleicht auch mal hier einladen, Lebensbiografien, die eben einen ganz ähnlichen Verlauf hinter sich gebracht haben. Ne? Und ich finde das auch, musste ich vorhin noch mal dran denken, als du sagtest, ich glaube, da unterscheiden, weiß ich nicht, ob sich unsere Lebens- oder Erfahrungen da so unterscheiden oder ob das ähnlich ist. Also bei dir war das sicherlich nach einem Verarbeitungsprozess, nach dem Unfall schneller der Fall. Bei mir war es so, als ich es dann durch hatte, dieses Thema und darüber geschrieben habe und dann auch plötzlich damit rausgegangen bin, und dann ja auch wirklich in meinem Buch die Hosen runtergelassen haben. Also da ist ja nichts ausgespart geblieben. Da habe ich dann festgestellt, dass das für mich dann ins komplette Gegenteil umkehrte. Also vorher dieses schamhafte Nicht-darüber-reden-wollen, sich verstecken, kompensieren und eben bloß alles tun, damit niemand irgendetwas merkt, ist jetzt umgeschlagen in jetzt will ich halt einfach, wie du sagst, eine Vorbildfunktion sein oder möchte irgendwo hingehen, möchte die Menschen sensibilisieren, nicht missionieren, sondern eher wirklich gerne auch die Fragen beantworten. Also ich freue mich eben, ne? Also wie gesagt, reden ist immer besser als schweigen in diesem Kontext. Und da finde ich es immer super, dann darüber auch sprechen zu können und auch die Räume zu bekommen. Ne? Und dann wird man überhaupt gefragt. Das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt.
Ich frage mich gerade bei mir, ob ich so wirklich, weil du gerade meintest, so so Role Model mäßig, ob ich mich da so persönlich in meiner Intention bei dem, was ich tue, wiederfinde. Und das schwingt nicht so bei mir.
Nee, sollte es aber. Nein. Wenn ich das mal so aus der Außenperspektive hier reinwerfen darf.
Nee, das ist aber nicht meine Intention. Bei mir ist das wirklich so dieser Punkt, ich möchte aus dem, was ich tue, auch eine Zufriedenheit schöpfen.
Ja, naja.
Ja, und das ist, was ich schaffe, wenn ich merke, dass ich wirksam bin.
Mhm.
Ja,
und ja, also ich verstehe das auch als selbstwirksam.
Genau,
ja.
genau. Ja, ja. Weißt du, weil aber das ist auch eine charakterliche Sache bei mir, ja. Also wer sich an mir ein Beispiel nehmen möchte, ja, sei herzlich eingeladen, aber das ist jetzt nichts, woraus ich irgendwie für mich jetzt großartig was ziehen kann.
Das sehe ich eigentlich ähnlich und.
Ich war jetzt keine Unterstellung an dich, bitte
verstehen. Nee, ich wollte nur ergänzend sagen, ja. Dass das mit dem Role Model, das klingt vielleicht jetzt auch einfach nur ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, aber mir, ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, wie machst du das denn, dass du dann da immer so gut drauf bist und trotzdem irgendwie dies und das und jenes. Ich immer denke, Leute, ich habe keinen Ratgeber geschrieben und dann in dem Kontext würde ich das auch unterschreiben, sozusagen. Ich bin jetzt hier nicht die allen sagen kann, wie es geht.
Sehr spannend, weil ich habe jetzt die Tage eine, zwar schon 10 Jahre alt, aber sehr, sehr schöne Masterthesis gelesen zum Thema Behinderung in einem therapeutischen Kontext. Und da wollte ich auch nochmal nachrecherchieren, aber die Person, die das geschrieben hatte, hatte da eine Statistik zitiert, in der letztendlich auch dargestellt wird, dass es keine Korrelation zwischen Art und Schwere der Behinderung und der Zufriedenheit und dem Glück gibt, was man für sich selbst empfindet.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das voneinander zu entkoppeln. Also Behinderung heißt ja nicht Leiden.
Nein.
Ja. Also es ist manchmal ein bisschen kompliziert, aber das liegt ja eher an Barrieren, die einem so in den Raum gestellt werden.
Ja. Ja, und da kommen wir wieder hin zu der Selbstwirksamkeit. Ne? Wenn man es irgendwo für sich schafft, da eine Zufriedenheit herzustellen in dem, was man für sich kann und möchte und will und erreichen möchte, dann macht es halt Sinn und dann empfindet man da eben auch eine Stärke drin.
Genau, und da sind wir schön bei dem Punkt. Das ist ganz viel eine Framework-Geschichte. Ja, also hätte mir, weiß nicht, wie es dir geht, da können wir mal kurz mal raufgucken, hätte mir damals, bevor ich dann Nodular gegründet habe, in die Selbstständigkeit gegangen bin, hätte mir damals jemand ein Angebot in einer Organisation gemacht und der sagt, du pass auf, also komm, wir setzen uns hin, ich sehe dein Potenzial, du kannst uns hier echt was bringen. Welche Arbeitsbedingungen brauchst du denn eigentlich? Mhm. Ja, und da hätte ich mich richtig drüber gefreut.
Ja.
Und das hätte ich auch angenommen und hätte gesagt, ja, na klar, gerne, lass machen.
Ja. Ja.
Wie ist bei dir?
Ja, also mir ist die Frage auch nie gestellt worden in dem Sinne. Also im kleinen Kontext, ja, was ich vorhin meinte mit so im Startup.
Klar, also auf Teamebene und so.
Auf kleiner Ebene, genau. Teamebene auf jeden Fall. Und auch auf vorgelebter Ebene, aber auf einer großen Ebene überhaupt nicht. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das klingt immer so simpel, aber das ist eben wirklich die entscheidende Frage. Ne?
Genau, wie gestaltet man Organisation, Kultur, so, dass
was braucht es, damit
dass Menschen wie du und ich da auch, also wir brauchen es jetzt noch nicht mehr zum Glück, aber dass man trotz einer Beeinträchtigung, Behinderung selbstwirksam und zufriedenheitsbringend, würde ich es jetzt mal nennen, ja, mitarbeiten kann.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, und das auch ohne so eine paternalistische Aspekt, ne, der ja dann manchmal mitschwingt in dem Bereich. Also, dass es halt nicht nur darum geht, jemanden zu beteiligen, sondern, oder dazu darfst du ein bisschen mitmachen, sondern wirklich an dem Ab, also dass da wirklich eine Teilhabe besteht, die eben auch einer gewissen Leistungsprinzip entsprechen darf und eben, ja, wo die Rahmenbedingungen, wie du gesagt hast, geschaffen werden, dass das eben gut funktionieren kann. Und
ja, eine passende.
Kein Gefälle, ne?
Ja, das ist halt sehr, sehr spannend. Wenn man mal so durch so eine Rollenbrille drauf guckt, ja, also die Rolle des behinderten Menschen ist aus meiner Wahrnehmung heraus, aber da können wir auf unserer Reise auf jeden Fall nochmal rauf gucken, das finde ich sehr, sehr spannend, schon sehr differenziert, ja, also, was ist eigentlich Behinderung? Wer ist behindert? Welche Erwartungen werden an Aussehen, Verhalten, Leistungsfähigkeit und so weiter aus einem gesamtgesellschaftlichen Kontext heraus? Ja? Also wir reden ja jetzt nicht von einzelnen Personen, sondern einfach aus diesem gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel heraus an eine Person mit bestimmten Eigenschaften, wie zum Beispiel bei uns, wir können einfach nur schlecht sehen, gestellt. Und die Rolle ist klar definiert, aber sozusagen eine Rolle, sozusagen, das bedingt ja auch, dass man eine Rolle zum Beispiel in einer Organisation als mitarbeitende Person spezifischer macht. Ja, und halt auch aus dieser Starrheit halt löst. Also wir müssen uns in meinen Augen nicht nur von diesen behinderten Rollen in Anführungszeichen loslösen und die mal einfach mal zerdenken, ja, sondern auch im organisationalen Kontext erlebe ich es sehr, sehr häufig, dass halt so Rollen in Form von Funktionen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und so weiter viel zu starr sind.
Ja.
Ja, und eigentlich in dem Moment schon zur Barriere werden. Aber Sophie?
Es gibt viel zu besprechen.
Ich finde es eine total tolle Landkarte, die wir jetzt so in dem Gespräch gerade so aufgemacht haben. Und da sind so viele Reiseziele drauf, wo man mal hin kann, wo man sich mal umgucken kann. Und ich freue mich auf diese Lernreise mit dir.
Ich freue mich auch total. Ich freue mich auch voll drauf, da jetzt einiges dazu zu lernen wieder. Und auch, dass wir dann, ich glaube, wir haben beide ja immer so ein paar ExpertInnen in den Kopf, die uns dann zu den Themen auch ein bisschen noch mehr Bereicherndes dazu beitragen können, ne?
Ja, diese Vielfalt, die kann man alleine gar nicht wissen, bearbeiten.
Ja.
Da laden wir uns regelmäßig mal Personen ein, die uns da wirklich nochmal Input geben. Weil Lernen hört nicht auf.
Nee.
Ja. Ja, also von daher eher forschend als expertent.
Absolut, ja, das ist ein gutes.
Ja. Okay. Na dann.
Freuen wir uns auf viele spannende Sendungen. Wissen wir schon wollen wir schon einen Ausblick geben auf die erste?
Ja, haben wir ja im Grunde schon, also der Ansatzpunkt. Also mein erstes Reiseziel wäre jetzt was ist eigentlich Behinderung? Wer ist eigentlich behindert? Und dann nehmen wir da mal ein paar Tomaten von der Fantasie.
Das machen wir.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch, Carsten.
Bis später.
Bis dann.
Du möchtest deine Lernreise zu diesem Thema fortsetzen? Dann schau mal in die Shownotes oder besuch uns auf www.tomatenaufderfantasie.de. Dort haben wir alles bereitgestellt, was du dazu brauchst. Viel Spaß!
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.